auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Weltempfang und heute geht es um eine Region, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und zwar um Timor und um Indonesien, denn im September 2024 ist das Buch Die Leute von Utimo von Felix Carnesi erschienen, das dort spielt und übersetzt hat es Sabine Müller. Sie ist heute hier mit mir. Hallo.
Hallo.
Sabine Müller ist Übersetzerin für Indonesisch und Englisch. Mit uns hier am Tisch sitzt Katharina Borchert aus der Weltempfänger-Jury. Sie ist Redakteurin bei SWR Kultur. Vor allem aber ist sie die Frau, an die ich mich wende, sobald es um Ostasien im Allgemeinen und Südostasien im Besonderen geht. Hallo Katharina.
Hallo Sonja.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, sage ich noch einige Worte zu dem Autor und dem Buch. Felix Nesi wurde 1988 in Westtimor geboren. Er hat Psychologie studiert und wurde schon 2015 beim Makassar International Writers Festival als Emerging Writer ausgezeichnet. Er ist Mitbegründer der Communitas Leko, die sich für Alphabetisierung einsetzt und hat unter anderem ein Literaturfestival in Westtimor mitbegründet. Und er schreibt Romane, Kurzgeschichten und Lyrik. Und sein Roman Die Leute von Utimo gewann 2018 den Literaturwettbewerb des Kunstrats Jakarta als bester Roman des Jahres. Und er wurde 2021 mit dem Literaturpreis des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur ausgezeichnet. Außerdem war er 2022 Writer in Residence an der Universität von Iowa. Und nun zu dem Buch. Da muss ich mal vorwegschieben, dass die Handlung wirklich sehr verschlungen ist. Deshalb versuche ich sie zu umschreiben, aber wir werden im Verlauf des Gesprächs immer mehr über diese Handlung erfahren. Und zwar erzählt er im Prinzip nichts weniger als die Geschichte Timors, dieser Insel zwischen Indonesien und Australien, die seit dem 17. Jahrhundert geteilt ist, weil sie von den Portugiesen und Niederländern kolonisiert wurde. Aber Ausgangspunkt in diesem Roman ist das Fußball-WM-Finale 1998, in dem ist Brasilien gegen Frankreich angetreten. Die Menschen dort in diesem fiktiven Ort Utimo waren sehr für Brasilien. Wir wissen, das ist nicht gut ausgegangen. Und zu diesem WM-Finale hat Sergent Ipi alle Männer dieses fiktiven Ortes eingeladen. Er hat nämlich einen Fernseher und sie können dieses Spiel bei ihm schauen. Aber er macht das nicht nur aus Nächstenliebe, sondern er hat etwas zu feiern. Er hat sich nämlich mit der schönen Sylvie verlobt. Und diese Ankündigung stürzt fast alle anderen Männer in tiefes Unglück, denn sie alle lieben Sylvie. Und dann stellt sich nach ein paar Seiten heraus, dass dieses ganze Szenario eigentlich nur der Anlass ist, um von einzelnen Personen zu erzählen, die irgendwie mit den anwesenden Personen verbunden sind. Und das geht dann von Ipis Mutter bis zu einem ehemaligen Offizier, der nun in Utimo lebt, oder eben auch der schönen Sylvie. Und mir kam dieser Roman so ein bisschen vor wie so ein Baumkuchen. Mit jeder Schicht kam die nächste Schicht und irgendwie dann am Ende, wenn man alles zusammenfügt, dann ja, hat man etwas, um im Bild zu bleiben, sehr köstliches. Nein, dann hat man etwas, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mochte, obwohl ich so meandernde Romane gar nicht so gerne lese, hat es mich hier überhaupt nicht gestört. Vielleicht auch, weil ich so viel über Timor erfahren habe. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wie erging es dir denn, Katharina?
Ich finde das Bild mit dem Baumkuchen sehr, sehr schön und ich dachte jetzt gerade, als du das sagtest, man könnte den Roman auch mit einer Lontarpalme vergleichen, denn da steckt immer auch noch ein Stück wieder, so wie bei Palmen, die sind ja so strukturiert, dass die immer so immer ein Stück weiter auseinanderwachsen oder ineinander stecken, also der Stamm. So ist dieser Roman strukturiert. 1998, also die Fußball-Weltmeisterschaft, das Endspiel, das ist im Grunde der zeitliche Endpunkt der Geschichte und wir gehen dann zurück bis mindestens ins Jahr 1974 und im Grunde deckt dieser Roman gute 20 Jahre der timoresischen Geschichte ab. Es ist die Zeit auch der indonesischen Besatzung und ich finde das einen ganz großartigen Roman, also in seiner Verschachteltheit. Es ist ein riesiges sozialpolitisches Tableau dieser Insel. Es ist ein unglaublich buntes Panoptikum von Leuten. Es kommen Polizisten vor, ehemalige Militärs, ehemalige Guerilleros, Studentinnen, schöne Frauen, Bauern, Portugiesen, Indonesier, Timoresen, all das ist da drin und das Ganze ist unglaublich witzig erzählt. Der Witz von Felix Nesi ist von großer Durchtriebenheit.
Und wie war es bei Ihnen, Sabine Müller, als Sie das Buch gelesen haben? Wissen Sie noch, wie das war?
Ja, mir gefallen die Bilder, sowohl Baumkuchen als auch Lonterpalme, sehr gut, denn auch die einzelnen Figuren entblättern sich, ne, beim Lesen. Also jede einzelne Figur, der Polizist Sergeant Ippi, der ist ein gewalttätiger junger Polizist, aber wir erfahren auch, dass das ein aufrechter Mensch ist und quasi immer die Wahrheit sagt und so. Also es gibt viel zu entdecken da und auch bei den einzelnen Figuren zu entblättern und zu entdecken. Und es war so, als ich diesen Roman gelesen habe, auf Indonesisch natürlich zum ersten Mal, es war Corona und normalerweise wäre ich nach Indonesien geflogen und hätte mir neue Literatur besorgt. Das war aber überhaupt nicht möglich. Und dann dachte ich, ach, ich würde noch mal so gerne einen Roman lesen. Was gibt's denn da Neues? Und eine Freundin, die für mich Perlen quasi rauspickt oder immer sehr gute Empfehlungen gibt, die sagte, ach, ich habe einen Roman gelesen, den musst du lesen. Aber wie? Das Buch ist sehr teuer, wenn man es schicken würde nach Deutschland von Indonesien aus. Und es gab aber Kontakt zum Verleger. Margin Kiri ist der indonesische Verlag, bei dem das Buch 2018 erschienen ist. Und dem habe ich praktisch eine kleine Spende überwiesen und der hat mir das PDF geschickt. Und so konnte ich den lesen und war sofort begeistert. Also es war vielleicht im dritten, vierten Kapitel, da hat es mich wirklich gepackt und dachte, sowas habe ich wirklich selten gelesen und habe dann am Ende des Buches gedacht, boah, so einen Roman übersetzen, das wäre doch traumhaft, das würde mir großen Spaß machen. Und für mich ist die Region Timor eher literarisch völlig unbekannt, muss ich sagen. Und auch, ich war nie dort gewesen. Das ist kein weißer Fleck, aber doch ein relativ unbekannter Fleck für mich. Und fand das natürlich wahnsinnig spannend, da nochmal viel zu erfahren und auch während des Übersetzens dann viel zu recherchieren dazu. Das war toll.
Ich glaube auch, wir sollten, bevor wir weiter über das Buch sprechen, auch noch ganz kurz was zu der Geschichte von Westtimor und Timor-Leste sagen, dass wir so ein bisschen wissen, wie der Ausgangspunkt dieses Romans ist. Es steht auch sehr viel dazu in dem sehr informativen Nachwort, das Sabine Müller auch geschrieben hat. Und ich hatte ja schon gesagt, Timor ist eine Insel und sie teilt sich in das indonesische Westtimor und den Staat Timor-Leste. Und Timor-Leste ist hierzulande vielleicht noch ein bisschen bekannter als Osttimor. Und diese Teilung geht zum einen zurück auf eine lange Geschichte voller Machtkämpfe, die ihren Ausgang eben im Kolonialismus hatte. Und ich war auch wirklich immer wieder überrascht, dass sich die Niederlande und Portugal erst 1916 auf diesen Grenzverlauf zwischen Westtimor und Timor-Leste überhaupt geeinigt haben. Und ganz, ganz grob zusammenfasst kann man sagen, dass Westtimor dann mit der Unabhängigkeit von den Niederländern an Indonesien fiel und Osttimor blieb unter portugiesischer Besatzung, bis dann sie ihre Unabhängigkeit von Portugal erklärten 1974. Und dieser Zeitraum 1974 bis 1998 ist im Prinzip auch der für den Roman, na, kann man auch nicht sagen, aber doch in dem die meisten Ereignisse dieses Romans stattfinden. Weil diese Unabhängigkeit von Portugal im Prinzip auch nur weitere Machtkämpfe ausgelöst hat, denn Indonesien hat dann das gemacht, was immer wieder in der Weltgeschichte passiert, hat dann erstmal Osttimor besetzt und Osttimor war dagegen und es gab dann viele Kämpfe gegen Kommunisten und. Ich glaube, da werden wir im Einzelnen auch noch drauf zu sprechen kommen. Was ich mich frage ist, glaubt ihr, man sollte das vorher wissen, bevor man diesen Roman liest?
Ich habe den Roman jetzt zweimal gelesen, einmal ohne viel zu wissen. Und bin einfach eingetaucht in die Geschichte. Da muss ich schon sagen, mit der Geschichte bin ich sehr gut mitgekommen, habe allerdings sicherlich auch manche historische Details, die erwähnt werden, nicht wirklich im Lesen komplett erfasst und konnte ich sicherlich auch nicht richtig einordnen. Das macht jetzt nichts. Das ist eine wahnsinnig spannende, super erzählte, lustige Geschichte. Das geht auch so. Als ich dann aber danach mich ein bisschen in die Geschichte von der Insel Timor und insbesondere Osttimor vertieft habe Und ich kann dazu sagen, es gibt auf Wikipedia einen unfassbaren Artikel über die Geschichte von Osttimor. Als ich da reinschaute, dachte ich, ach, das drucke ich mir mal lieber aus. 148 Seiten. Dachte ich, ach, das drucke ich mir vielleicht doch nicht aus. Also das ist fast ein Buch. Es ist unglaublich genau aufgeschlüsselt. Kann man aber auch dran sehen, wie komplex die Geschichte der Insel ist. Als ich mich dann so ein bisschen eingelesen hatte und dann das Buch nochmal durchgegangen bin, dachte ich, jetzt verstehe ich noch ein bisschen mehr und jetzt ist es noch interessanter.
Ja, also ich finde, es ist nicht zwingend notwendig, dass man viel über die Geschichte Timors weiß, aber es ist sehr hilfreich. Genau, ich würde das auch so sehen, dass es gut ist, wenn man vielleicht ein bisschen Hintergrund hat, aber es ist nicht zwingend notwendig, um das Buch, um Lesevergnügen zu haben.
Zumal es auch einige Fußnoten gibt, die wichtige Begriffe und geschichtliche Zusammenhänge, die haben Sie erstellt, Frau Müller, ne, auch erklären. Also da kann man dann auch kurz mal nachgucken.
Also keine Fußnoten, sondern das Glossar.
Glossar, das Glossar, meine ich. Genau, mhm, genau, genau.
Ja, mir ging es auch so. Ich wusste vorher im Prinzip nur, wo Timor liegt. Und ich wusste, ich kannte diese Teilung der Insel, aber mehr wusste ich vorher auch nicht. Und ich konnte das durch das Buch sehr gut erschließen. Und ich habe hinterher auch diesen wahnsinnigen Artikel gelesen auf Wikipedia. Und ich glaube, ich mag es ja auch durchaus, wenn ich ein Buch lese aus einer Region, die mir vielleicht noch nicht so vertraut ist oder noch nicht so bekannt ist, wenn ich dann irgendwas erfahre, was ich vorher noch nicht wusste und da so ein bisschen einzutauchen, weil die Geschichte, sie ist nicht nur sehr kompliziert, sondern sie ist, finde ich, auch unglaublich interessant, weil sich da auch so viel von der internationalen Politik widerspiegelt, also sowohl in der Geschichte Indonesiens als auch der Geschichte von Timor-Leste, weil man dann mal wieder merkt, wie global Geschichte tatsächlich ist.
Absolut. Und auch, was europäische Länder in Fernost so alles getrieben haben, ne?
Ja.
Wie sie sich da bekämpft haben während der Weltkriege. Komplizierte Gemengelage zwischen den beiden Weltkriegen und auch danach auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Eine ganz komplexe Sache.
Ja. Genau, als ich nochmal nachgelesen hatte, diese Teilung, wie war das denn nochmal, ne, zwischen Niederländern und den Portugiesen auf Timor? Wo kommt das denn ursprünglich her? Wie war das denn noch? Wer kam da zuerst? Und dann die Machtkämpfe. Die Niederländer waren tatsächlich zuerst dort. Sandelholz. Also eigentlich waren die auf dem Weg zu den Gewürzinseln, mhm, und das war Anfang des 17. Jahrhunderts. Sandelholz gab es dort und dann ist man da geblieben und hat das muss man sich vorstellen, Anfang des 17. Jahrhunderts, da sind die mit Schiffen dahin. Die lokale Bevölkerung wurde umgesiedelt, zwangsumgesiedelt. Es gab viele Todesopfer da auch schon, um diese Sandelholzvorkommen zu sichern. Und die Portugiesen wollten eben auch einen Anteil haben. Die haben sich dann geeinigt. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt das Jahr 2024, diese Teilung gibt's, das fußt wirklich auf diesen Machtkämpfen und Interessenlagen europäischer Kolonialherren. Mhm. Ne? Das ist schon, ja.
Hat mich auch ein bisschen an Haiti und die Dominikanische Republik, ja, erinnert, die sich ja, ja auch eine Insel teilen mit zwei verschiedenen Sprachen, und Spanisch und Französisch ist auch eine Folge der Kolonialzeit. Ja.
Ja, und vor allem, man darf auch nicht vergessen, Timor war zwischendurch noch von den Japanern besetzt im Zweiten Weltkrieg, und dann waren sie die los mit der Kapitulation der Japaner, und dann ging es aber quasi direkt weiter durch die Unabhängigkeit von Westtimor, die Besetzung. Also es ist wirklich auch eine lange Geschichte von Gewalt. Ja. Und der Roman spielt ja in einer fiktiven Grenzstadt, also in einer fiktiven Stadt, die ist dem Geburtsort von Nesi nachempfunden, die aber auf der Grenze liegt. Und deswegen bekommt man, finde ich, auch viel von der Entwicklung beider Teile der Inseln tatsächlich mit. Und wir haben ja schon, oder ich habe ja schon versucht, diesen Stil und diese Struktur des Romans zu beschreiben. Und ich finde es interessant, wie er seinen Roman aufgebaut hat. Was ich noch nicht erzählt habe, es gibt noch eine weitere wichtige Figur in diesem Buch. Das ist ein ehemaliger Soldat, der für Indonesien gekämpft hat. Und der ist auch bei diesem Fußballspiel, das ist der wichtigste Mann oder einer der wichtigsten Männer in diesem Ort. Und während er bei dem Fußballspiel von Sergeant Ippi ist, kommt ein anderer Kämpfer und will sein Haus überfallen. Und das ist sozusagen das, was so für Spannung sorgt. Aber es dauert unglaublich lange, bis es dann weitergeht. Und nach diesem ersten Teil oder diesem ersten Abschnitt dachte ich, ja, okay, es kennst du, hier wird so ein Spannungsrahmen aufgebaut. Aber es dauert ja sehr lange, bis das gelöst wird.
Es ist der Cliffhanger des Jahres, finde ich. Also das beginnt im ersten Kapitel mit diesem Überfall auf das Haus von Martin Kabiti, diesem ehemaligen pro-indonesischen Timoresen. Und dann kommen, ich weiß nicht, 250 Seiten und erst im letzten Kapitel schließt sich der Bogen und das erste Kapitel und das letzte Kapitel gehören im Grunde zusammen und bilden den zeitlichen Rahmen 1998 für die ganze Geschichte, die dazwischen erzählt wird. Wahnsinn.
Und allein schon mit diesen beiden Männern, also mit Martin Kabiti und diesem Kämpfer, der zu diesem Haus kommt, hat man auch schon wieder timoresische Geschichte.
Super Konflikt, ja.
Wenn man so möchte.
Ja.
Denn dieser Kämpfer, Atino heißt er, da stellt sich dann auch erst ganz, also man bekommt immer Andeutungen, er will sich rächen, er will sich für was Schlimmes rächen, aber man erfährt gar nicht so richtig, worum es geht. Also man ahnt früh, es geht um irgendwelche gewaltsamen Auseinandersetzungen, aber es ist dann ja doch am Ende einfach noch wesentlich komplexer auch, weil beide Männer für diese Geschichte stehen, denn sie haben ja mal auf derselben Seite gekämpft. Das fand ich auch sehr interessant, dass der Atino ja auch aus Osttimor eigentlich kommt.
Ja, ganz genau, ja. Und ich glaube, dieser Konflikt, der sich an diesen beiden Männern aufzeigt, deutet auch das Trauma dieser gesamten Region an, ne? Dass gerade in diesen Grenzregionen sehr viele ehemalige pro-indonesische Kämpfer leben, Geflüchtete, das kommt ja auch in dem Roman häufig vor. Es geht um diese Geflüchteten, die aus Osttimor auf den westlichen Teil geflohen sind. Welches Trauma da bis heute eigentlich noch zu finden ist in der Bevölkerung, ne? Dass sich die Bevölkerung aus vielen verschiedenen Menschen und Gruppierungen auch zusammensetzt, ne? Praktisch der pro-indonesische Kämpfer lebt Tür an Tür mit einem geflüchteten Menschen. Und was sich daran alles entzünden kann. Ne?
Und das macht er ja nicht nur mit diesen beiden Kämpferfiguren, sondern das macht er quasi mit jeder Figur, die namentlich genannt wird in diesem Roman. Das ist ja dann auch der Ippi, der Dorfpolizist. Wie hast du den gelesen, Katharina?
Also der Ippi ist eigentlich eine eher unsympathische Figur, finde ich. Der ist halt der Polizist des Ortes. Und führt sich da auch entsprechend auf. Darf er auch, kann er auch. Er schlägt die Leute auch immer wieder. Und es gibt da eine Szene, da gibt es irgendwie Krach zwischen Schuljungen. Dann zieht er denen ein paar mit dem Gürtel über und sowas. Er führt sich da auf wie so ein kleiner Pascha. Was jetzt wiederum kein gutes Licht wirft auf die indonesische Polizei, denn in deren Diensten steht er ja. Gleichzeitig hat er allerdings auch eine schwere Herkunft, sagen wir mal. Also seine Mutter ist Portugiesin gewesen und die wurde im Zuge der indonesischen Invasion nach Osttimor wurde sie verhaftet, interniert, schwer gefoltert, misshandelt, vergewaltigt, sodass sie dann eben auch schwanger war. Ihre Eltern wurden umgebracht, also es waren waren Teil der portugiesischen Kolonialelite. Und kurz nach Ipis Geburt in Utimo, wo sich Laura, so heißt seine Mutter, dann hinretten kann, stirbt sie auch. Das heißt, es ist ein Waisenkind, das dann in Utimo beim örtlichen Geschichtenerzähler, auf den kommen wir bestimmt noch, eine wunderbare Figur, der dort aufgezogen wird. Der hat also auch ein schweres Los, ne? Als so ein Waisenkind, das da irgendwie so abgegeben wird. Außerdem verliebt er sich später in Silvi und er ist wirklich ganz sweet als verliebter Mann. Das muss man auch sagen. Also der hat durchaus auch positive Seiten. Das ist was Schillerndes. Aber ich finde schon, dass er sich als Polizist da ganz schlimm benimmt. Und die Tendenz bei mir geht in Richtung unsympath.
Ja, also ging es mir auch. Er hat wirklich Seiten macho und führt sich auf wie eben ein kleiner König in dem Ort und führt wirklich so eine Willkürherrschaft eigentlich da in diesem Ort und ist korrupt. Ne? Martin Kabiti, der ja Baumpflanzungen fällen lässt und so weiter, um das Holz zu verkaufen, den beschützt da und wird geschmiert und so weiter und auch zum Beispiel die Getränke und leckeren Speisen für seine Verlobungsfeier in der Polizeiwache von Anfang, das Geld dafür kommt auch zustande, indem Autofahrer in Kupang, in der Hauptstadt zum Beispiel, auch genau erpresst werden
einfach
sozusagen.
Abkassiert.
Einfach abkassiert. platziert werden. Und in der Tat, Katharina, das Licht auf die indonesische Polizei ist kein positives. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass die Leser und Leserinnen in Indonesien da sehr viel auch mit anfangen können. Im Kleinen wie in auch im etwas Größeren. Das muss man schon auch dann sagen. Aber der Ippi hat eben auch so eine Seite. Er ist aufrecht. Er steht an der Seite Silvis, in die er schwer verliebt ist. Und ja, man lernt den so eben mit feinen Facetten auch kennen. Ne? Ja, das hat mich ziemlich beeindruckt, wie Felix die Figuren gezeichnet hat.
Dann kommen wir doch mal auf Ippis Ziehgroßvater, Urgroßvater, wie immer man ihn bezeichnen möchte, diesen Geschichtenerzähler in dem Ort. Ich fand ihn sehr interessant. Also ich fand seine Rolle in diesem Dorf sehr interessant, weil er auf der einen Seite für diese Tradition steht, aber auch sehr, sehr modern auftritt. Also er erkennt sehr schnell, dass Laura, Ippis Mutter, die da in diesem Ort ja sich quasi hinrettet, weil sie einfach alleine nicht mehr kann. Er erkennt sehr schnell, dass sie traumatisiert ist, so wie würden wir es heute nennen, so nennt er es damals nicht, und schafft ja auch, sie wieder aufzupäppeln. Aber er hat ja noch eine weitere Funktion, finde ich, in diesem Roman, als nur die Mutter einer Figur zu retten. Wie beschreiben wir die am besten?
Felix Nesi beschreibt ihn selber in seinem Roman, ein Mann, wie man ihn aus Märchen kennt. Kräftig, fleißig, auf sich allein gestellt. Und so kann man sich das vorstellen. Und am Siki an sich ein bescheiden im Urwald lebender Mensch, der gelangt aber zur Berühmtheit. Denn er kommt in die Fänge japanischer Soldaten während der Besetzungszeit, während des Zweiten Weltkriegs, von dem er alles überhaupt nicht weiß, und kommt in ein Arbeitslager und muss Straßen bauen. Und da wird seine Stute von den japanischen Soldaten vergewaltigt. Und jedenfalls löst das aus, dass Amsiki Amok läuft in diesem Arbeitslager. Amok ist ein indonesisches Wort, da kommt das eben auch nochmal vor. Tatsächlich läuft der Amok, brennt dieses Arbeitslager nieder, tötet die japanischen Soldaten und flieht. Jetzt haben aber die geflohenen anderen Romusha, diese Arbeitssklaven unter den Japanern, die können fliehen, siedeln sich just in Utimo an oder gründen sogar diesen Ort Utimo und erkennen dann irgendwann mal Amsiki auf seiner Flucht. Und dann hat sich inzwischen aber die Geschichte so weiter erzählt, dass er derjenige ist, der praktisch Timor von den Japanern befreit hat. Und er ist praktisch damit, will davon überhaupt gar nichts wissen, aber so gelangt er zur örtlichen Berühmtheit und lässt sich dann in Utimo nieder als Palmzapfer, der aus dem Lonta-Palmen-Rispen den Saft gewinnt und daraus ein alkoholisches Getränk, das sehr häufig in diesem Roman
sehr
vorkommt.
Sehr häufig ist mir auch aufgefallen. Auffällig häufig.
Genau, und da lässt er sich nieder und wird, neben dass er Palmzapfer ist, zum Geschichtenerzähler. Und das ist praktisch seine Berufung, könnte man sagen, denn das macht er auf wunderbarste und auch kuriose Weise.
Das mit dem Sopi, diesem ja gebrannten, vergorenen Palmsaft, es ist ganz lustig. Ich habe mir im Vorhinein ein paar Interviews mit Felix Nesi auf YouTube angehört. Vieles ist auf Indonesisch, konnte ich nicht verstehen. Manches ist auf Englisch und da erzählt er, dass er selber auch Sopi herstellt. Das heißt, er hat da offenbar eine private Leidenschaft für das Getränk. Aber es ist toll, also dass Amsikis Geschichte, also sein Kampf gegen die Japaner in diesem Lager und dass er das eben auch anzündet, dass diese Geschichte immer größer wird, je häufiger sie erzählt wird. Und das ist ja auch so ein bisschen das Erzählprinzip von Amsiki selbst, der im Dorf dann der Geschichtenerzähler wird und den Kindern Geschichten aus der Historie und von den Ahnen und von der Natur erzählt. Und seine Geschichten werden auch immer größer. Und es ist wunderbar, eben auch so wahnsinnig lustig. Und man merkt, dass Felix Nesi offenbar eine ganz große Liebe zu diesem Amsiki hat und sich vielleicht auch so ein bisschen selbst in ihm sieht.
Ja, möglicherweise, denn das Geschichtenerzählen ist ja bei Felix selber, also außerhalb des Romans auch, sehr ausgeprägt aus seinem Heimatort in Westtimor. Da wird das Geschichtenerzählen großgeschrieben sozusagen. Das findet überall statt. Er erzählte mir, dass Geschichten auch zum Beispiel bei Feiern erzählt werden. Also auch unter jüngeren Menschen, man trifft sich und es werden Geschichten erzählt. Was ich so beeindruckend finde, ist, das kommt häufiger auch im Roman vor, dass die Geschichten dann ausufern, ne? Jeder schmückt, jeder Erzähler schmückt dann noch immer Details dazu und so weiter. Die Geschichten werden immer fulminanter. Es spielt gar nicht so eine Rolle, was genau daran wahr ist oder nicht, sondern das Ganze gibt ein Bild. Und das finde ich so das, vielleicht das Bemerkenswerteste daran. Man weiß, ja, es kamen irgendwann die Niederländer und die taten dies und die taten das und die Japaner. Und da spielen Jahreszahlen keine Rolle in diesem Buch. Und in den Geschichten, die man sich erzählt auf Timor, West und Ost, spielen da auch keine Rolle, sondern das gibt ein Bild von geschichtlichen Zusammenhängen, die eben weiter erzählt werden und somit auch lebendig bleiben. Und je nach persönlichem Empfinden wird es eben auch mittransportiert.
Ganz toll ist in dieser Erzählweise auch, dass in die Vergangenheit hinein Schichten, würde ich das jetzt mal umschreiben. Also Siki zum Beispiel und auch Felix Nesi erzählt eine Geschichte und dann muss er aber an einer Stelle nochmal die Vorgeschichte von einer Figur erzählen oder wie es dazu eigentlich kam. Und dann erzählt er die Vorgeschichte, wo aber wieder irgendetwas unklar bleibt, sodass man auch an diesem Punkt wieder noch eine Vorgeschichte erzählen muss. Und so geht das zum Beispiel am Beispiel von Amsikis eigener Familie. Warum hasst er die Japaner? Warum hasst er die Niederländer? Geht das zurück bis zu einem Urahn, zum allerersten Mann aus der Familie Amsiki sozusagen, der irgendwann mal von Niederländern auf ein Schiff verschleppt wurde und verschwand. Vielleicht wurde er einfach über Bord geworfen. Das ist in früher Vorzeit, man kann das überhaupt nicht mehr datieren, aber das ist sozusagen der Startpunkt für diese ganze Ablehnung den Kolonialmächten gegenüber. Aber das ist eben so nach hinten rückgeschichtet, sag ich mal, so erzählt. Das ist wunderbar und man kann sich wunderbar auch jemanden vorstellen, der auf einem Marktplatz steht oder bei einer Hochzeitsfeier oder wie auch immer und da ganz groß ausholt.
Das ist ja auch wirklich das Prinzip dieses Buchs. Mhm, also da kann man sich ja auch vorstellen, das ist ein Geschichtenerzähler, der dieses Buch erzählt.
Ja, absolut, absolut.
Ich würde gerne auf dieses, nicht nur auf dieses Erzählprinzip kommen, sondern auch auf die Sprache, in der das Buch erzählt ist. Also es steht drauf aus dem Indonesischen, übersetzt von Sabine Müller. Und ja, was ist das für ein Indonesisch, das Felix Nesi schreibt?
Ja, es ist ein Indonesisch eingewebt mit Elementen des Uapmeto. Das ist die Sprache, die man in Westtimor spricht. Felix' Muttersprache sozusagen. Das ist das Uapmeto. Uapmeto gehört zwar auch zu den austronesischen Sprachen, unterscheidet sich ganz, ganz deutlich vom Indonesischen. Und an manchen Stellen benutzt Felix zwar Indonesisch, aber in der Syntax von Uapmeto. Die unterscheidet sich nämlich auch. Oder er pflicht Wörter aus dem Uapmeto ein, vor allen Dingen, wenn Leute fluchen, schimpfen oder sowas, da kommt schon mal gerne Uapmeto auch durch. Denn die Leute vor Ort in Utimo, die sprechen eigentlich Uapmeto miteinander.
Und wie sind Sie da beim Übersetzen rangegangen?
Felix hat in seinem Debütroman ein Glossar angefertigt. Da hat er einige Begriffe aus dem Uapmeto erklärt, nicht alle. Und ich hatte das Glück, mit Felix mich austauschen zu können über E-Mail. Und da habe ich ihn natürlich gelöchert. Was ist das für ein Wort? Oder wie ist das mit der Syntax? Weil an manchen Stellen habe ich gedacht, das unterscheidet sich haarscharf von der indonesischen Syntax. Aber ich war mir nicht sicher, ist das jetzt Felix indonesischer Schreibstil oder steckt da mehr dahinter? Und dann konnte er mir erklären, dass er tatsächlich die Syntax teilweise beibehalten hat des Uapmeto, um so eine lokale Sprachnuance einfließen zu lassen. Jetzt hatte ich nun aber die Schwierigkeit während des Übersetzens, was machst du denn jetzt damit im Deutschen? Tausche ich ein bisschen die Syntax, dann klingt das falsch, als wäre es einfach nicht gut lektoriert, muss man sagen. Also es sollte irgendein Kniff sein, an dem man vielleicht erkennt, dass es etwas anders ist, aber eben trotzdem lesbar ist und nicht als Stolperstein daherkommt.
Und wie haben Sie es gelöst?
Sehr, sehr viele Stellen habe ich praktisch eingedeutscht. Das muss ich auch sagen. Das habe ich nicht überall beibehalten. Aber an einigen dialogischen Stellen habe ich es dann doch beibehalten. Und zum Beispiel das Gespräch in der dritten Person gehalten oder so ein Satzelement genommen. Ja,
ja, ich glaube, so, wenn man das in so Dialogen hat, fällt das auch, also dann wirkt es nicht falsch, weil, wir ja, alle, nicht weil falsch. Wir ja alle anders sprechen, ja, als wir erzählen. Mhm. Also hier bringen wir ja auch nicht jeden Satz zu Ende, müssen wir ja mal ganz offen zugeben.
Das ist wahr, das ist wahr, ja. War das denn spannend für Felix Nesi? Denn es ist ja unglaublich, die deutsche Übersetzung ist die erste Übersetzung dieses Romans. Mhm. Also ich sah, dass die englische Übersetzung für nächstes Jahr, 2025, angekündigt ist. Es gibt noch keine holländische Übersetzung, hat mich gewundert. Aber ja, Sie, Frau Müller, Sie sind die Erste, die das Buch entdeckt und in eine europäische Sprache gebracht hat. Das bedeutet ja auch, dass es für Felix Nesi vielleicht die erste Debatte über eine Übersetzung war und vielleicht besonders spannend für ihn.
Ganz genau. Die erste Frage war, als wir dann Kontakt hatten, echt, das hat ja Spaß gemacht zu lesen. Und ich dachte, ja, ich fand das ganz grandios, diesen Roman, und würde den sehr gerne übersetzen. Und das hat ihn gefreut. Er war etwas irritiert, glaube ich. Und zwar aus dem Grunde, ach, das könnte Leser und Leserinnen interessieren in Europa. Und da denke ich, das ist doch, also das, ganz viele verbindende Geschichten ja, ne? Niederländer, Portugiesen und nicht nur, ne? Und wenn es die Fußball-WM Frankreich, Brasilien war, also da wird wirklich globale Politik auch erzählt oder globale Verstrickungen gesellschaftlich auch erzählt, ne? Und dann dachte ich, das ist auf jeden Fall von Relevanz. Ich fände den wahnsinnig wichtig, hier auch herauszugeben. Und also Felix hat sich sehr gefreut, als dann klar war, ich würde ihn gern übersetzen. Und es muss ja noch ein Verlag gefunden werden. Und ich war dann sehr glücklich, dass die Edition Nautilus sich dafür erwerben konnte. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe ihm aber auch gleich schon angedroht, ich werde mich ganz oft bei dir melden, weil ich ganz viele Fragen habe. Und die hat er mir immer sehr wunderbar beantwortet. Also sehr viele Bezüge noch offengelegt und so weiter. Das fand ich ganz toll. Mhm. Und eben auch zum Urbmeto Dinge erklärt.
Ich würde total gerne was hören aus dem Original. Roman.
Ja.
Irgendwie, wie es klingt. Ich hab tatsächlich keine Ahnung, wie es klingen könnte.
Ja, wir könnten ja dann die eben besprochene Stelle schon mal nehmen, ne? Die mit der Syntax und wo es Urb Meto vielleicht so durchklingelt. Mhm. Genau, das ist eine Stelle, die ich rausgepickt habe. Den Sergeant Ippi kennen wir schon, dieser einzige Polizist am Ort. Umstrittene Persönlichkeit, verliebt sich aber ja in Silvi. Silvi ist relativ neu in den Ort gekommen, hat aber die Männer schon ganz wuschig gemacht im gesamten Ort, und die hat's faustdick hinter den Ohren, kann man so sagen. Die lernt man auch im Roman kennen mit ihren Facetten, die auch alle sehr bemerkenswert ist. Und Sergeant Ippi hat von Silvi gehört, ist ganz irritiert. Was bringt die hier alle Leute durcheinander? Das kann gar nicht sein. Da muss ich jetzt mal hin. Nicht, dass nachher wegen Silvi Westtimor noch die Unabhängigkeit von Indonesien verlangt. Das geht nämlich überhaupt nicht. Jedenfalls will er da schon mal als Polizist Silvi aufsuchen und mit ihr persönlich sprechen. Aber Silvi macht die Tür auf und da ist Hopfen und Malz verloren. Sergeant Ippi verliebt sich Hals über Kopf in sie und da ist auch nichts mehr zu machen. Jedenfalls ist er aber etwas ungelenk, wäre schon fast untertrieben zu sagen. Er ist ganz naiv und ungeübt, auch in solchen Liebesdingen, in diesen Liebesangelegenheiten, stellt sich ganz unbeholfen an bei Silvi im Haus. Aber Silvi übernimmt praktisch das Zepter. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle. Silvi ist eben zu Hause bei ihrem Onkel Daniel. Der Sergeant Ippi kommt da eben zu Besuch und die sprechen miteinander, beziehungsweise Silvi spricht mit Sergeant Ippi und Sergeant Ippi bringt eigentlich kaum ein Wort raus. Silvi hatte sich kurz vorher ein Ei in die Pfanne gebraten und das verkohlt gerade und die beiden riechen das. Das ist jetzt quasi die Stelle. Sebenarnya kaka perempuan itu berkata lagi dengan ragu. Sebenarnya saya sedang menggoreng telur. Sepertinya telur saya hangus. Ia mengatakan itu dengan wajah pasrah yang aneh. Seperti baru saja melihat kudanya terjun ke jurang dan tidak punya daya untuk terjun menyelamatkannya. Sergeant Ippi menatapnya dengan heran. Saya boleh lihat telur saya dulu kan, Kak? Nona mau lihat telur yang sudah hangus juga, harus minta izin dulu ya. Sergeant Ippi bertanya dengan heran. Vielleicht soweit.
Toll.
Und der letzte Satz, den der Ippi sagt, der ist praktisch in der Syntax des Uapmeto geschrieben und es klingt praktisch, er spricht sie mit Nona an, das Fräulein, das konnte man mit Fräulein übersetzen, also spricht in der dritten Person mit ihr und setzt das Prädikat und das Subjekt an andere Stellen, also auch unüblich fürs Indonesische, ganz unüblich. Und da habe ich aus diesem letzten Satz eben gemacht, das würde in der meiner Übersetzung so heißen, da will das Mädchen nach einem Ei sehen, verkohlt auch noch und muss erst um Erlaubnis bitten. Ich habe aus Fräulein, aus diesem Nona, habe ich Mädchen gemacht. Das schien mir hier besser im Deutschen zu sein. Es ist die dritte Person und dieses verkult auch noch, greift eben noch mal auf, was eben mit dem Ei passiert ist.
Ich finde, dann alleine durch diesen Satz lernt man auch schon viel über Ippi, über sein. Also ja, er ist hingerissen von Sylvie wie alle, aber es zieht sich ja auch ein gewisses Frauenbild durch diesen Roman, muss man auch sagen. Also da die auf den ersten Seiten, ich hatte nun kurz vorher einen anderen Roman gelesen, in dem Frauen sehr, sehr viele schreckliche Dinge angetan wurden. Und als ich dieses Buch las, war es dann auch so, okay, jetzt kommt das nächste Buch. Aber irgendwann kommen ja Maria und Sylvie, die so ein bisschen was dagegen setzen. Aber es ist ja schon auch einfach eine sehr patriarchale Gesellschaft, in die wir hier eintauchen.
Ja, absolut. Ich habe auch gedacht, also den Frauen, die klug sind, die alle sehr klug sind und auch zäh auf ihre Weise. Also Laura zum Beispiel, die Portugiesin, die zunächst Folter und Vergewaltigung übersteht und überlebt, sich durch den Wald schlägt und in Utimu dann noch ihr Kind bekommt. Maria, die Studentin ganz später. Sylvie, die wahnsinnig schöne und unglaublich kluge junge Frau. Ja, so klug, dass alle Lehrer sie eigentlich nur wegschicken möchten, weil sie sich schämen vor dieser klugen jungen Frau. Aber die nehmen oft ein ganz schlimmes Ende, diese Frauen. Und das ist schon ziemlich auffällig. Also entweder sie werden irgendwie gemetzelt oder sie springen von der Brücke oder ihnen wird sonst was angetan.
Ja, bis auf Sylvie. Was auf Sylvie wird, das
weiß man
wir
nicht.
Genau, es sind wirklich brutale Sachverhalte, die verhandelt werden im Roman. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber ich habe an vielen Stellen so dolle lachen müssen, was mir eigentlich, das passiert schon mal beim Lesen, aber beim Lesen dieses Romans ist mir das häufig passiert. Und das unter einen Hut zu bringen, also mein Mann hat mich gefragt, was liest denn gerade, was schmunzelst du denn so? Und dann denke ich, da hat eine ganz brutale Stelle. Und dann hat er natürlich gestaunt und wollte wissen, um was es da geht. Also das ist wirklich ein sehr humorvoller, witzig erzählter Roman über furchtbarste Dinge auch.
Ja. Ja, ging mir auch so. Ich bin aber auch eine starke Befürworterin dafür, dass Gewalt und Komik oft eng, also nicht zusammenhängen, aber dass man mit Komik die Gewalt gleichzeitig fassen kann, aber gleichzeitig auch ein bisschen diesen Effekt mindern kann. Also es wird dadurch niemals voyeuristisch. Man hat eine andere Beziehung zu dieser Sache durch die Komik.
Also die Komik schafft natürlich ein bisschen Abstand. Ich finde aber, sie erlaubt auch gleichzeitig eine wahnsinnige Drastik. Also man muss gar nicht vorsichtig sein, man muss niemanden schonen, weil man diesen Witz mit hat.
Ja. Genau, und man will nichts verharmlosen, aber man will auch nicht sich in diesem Leid wälzen. Ich glaube, das ist das, was ich meinte.
Ja, es hat überhaupt nichts Wälzerisches, dieser Roman, gar nicht.
Aber was ich mich frage, wenn da auch immer noch dieses Uapmeto ist, wie wurde denn der Roman in Indonesien rezipiert?
Der hat einen wahnsinnigen Erfolg feiern können. Und das ist das Erstaunliche eigentlich, denn Felix Nesi kommt aus Westtimor. Ich kenne keinen anderen westtimoresischen Autor oder Autorin. Literatur von, sagen wir mal, indonesischer Peripherie ist wirklich selten zu finden. Das muss man sagen, in indonesischen Verlagen. Die meisten sitzen auf der Hauptinsel Java. Es kommen viele Bücher raus, junge Autorinnen, Autoren. Und dennoch, von den Randprovinzen erfahren wir eigentlich relativ wenig. Deswegen fand ich das so bemerkenswert, das ist sein Debüt, dass er so einen großen Erfolg feiern konnte. Der ist wirklich, kann man sagen, in Indonesien durch die Decke gegangen. Also das ist die 7. Auflage, glaube ich, kommt gerade raus, dieses Romans. Und das ist das Erstaunliche, denn auch die Figuren, die im Roman vorkommen, also der kleine Polizist dort oder der Dorfpolizist, die pro-indonesischen Kämpfer, eine Frau, die Maria, eine Christin, die sich für Belange der Frauen auch einsetzt, die sehr kritisch ist. Diese Figuren kommen auch kaum in der indonesischen Literatur vor. Das fand ich so bemerkenswert. Und da denke ich, da hat der Felix Nerv getroffen bei der indonesischen Leserschaft. Das muss man so sagen.
Er ist ja auch sehr kritisch eben Indonesien, seinem Heimatstaat gegenüber, schreibt ja auch auf Indonesisch. Er ist Indonesien sehr kritisch gegenüber, wurde trotzdem aber mit großen Preisen bedacht. Ich habe mich gefragt, haben Sie beim Übersetzen irgendwo eine Vorsicht mitgelesen, eine politische Vorsicht, um den Roman womöglich politisch abzumildern?
Nee, an keiner Stelle, das muss ich sagen, sondern eher wirklich die Dinge auch beim Namen genannt. Also es wird ja vieles kritisiert, ne? Sei es die Macht der Kirche, sexueller Missbrauch in der Kirche, dann das Gebaren der indonesischen Regierung, Massenmorde an den Kommunisten und Linken in den 60er Jahren, 65 und 66 und auch danach, der Einmarsch nach Osttimor, der Bürgerkrieg, also es wird nichts geschönigt oder verharmlost, sondern er nennt die Dinge beim Namen. Dann auch, also einmal natürlich das Kritische der indonesischen Regierung gegenüber oder der Kirche, also allen großen Institutionen, aber auch praktisch seinen Mitlandsleuten. Also er prangert ja auch die patriarchale Struktur an. Und das macht ja auch vor seiner Familie nicht halt. Also das klingt ja auch durch. Also der schont niemanden eigentlich, ja.
Was mich noch zum Abschluss unseres Gesprächs interessieren würde, ist, dass wir in dem Philippinen-Podcast über Luna Sigatleto hatte Annette Hook, das ist die Übersetzerin, noch erzählt, dass es gerade für ihr Empfinden in Südostasien unglaublich viel Engagement gibt, was Kultur und was Literatur angeht, auch eine neue Zusammenarbeit zwischen den südostasiatischen Ländern, dass da mehr Austausch stattfindet. Und da würde mich tatsächlich interessieren, also sehen Sie das auch so? Erleben Sie das auch in Ihrer Beschäftigung mit Literatur aus Indonesien?
Vielleicht festgemacht jetzt gerade am aktuellen Ereignis, die Philippinen werden im kommenden Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse und ich weiß zum Beispiel von befreundeten Autoren und Autorinnen in Indonesien, dass man da sehr gut hinguckt. Ne, es heißt, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, lange Kolonialgeschichte der beiden Länder, aber auch eine Vielsprachigkeit, die es gibt und damit einhergehend natürlich ein facettenreiches Literaturrennen, muss man sagen, was beide Länder ja auch verbindet. Ne? Und das wäre wünschenswert, wenn es da mehr Austausch gibt. Hauptsprachen auf den Philippinen ist, soweit ich weiß, das Tagalog. Und aber auch ja viele andere Sprachen, von denen spannend wäre zu erfahren, was sind die, was für Literaturen gibt es da vielleicht auch eine Erzähltradition, also viele weitere Gemeinsamkeiten und Austausch von südostasiatischen Ländern.
Was verhindert die Rezeption bei uns? Also für mich war es tatsächlich der erste Roman aus Indonesien, den ich gelesen habe. Katharina, für dich wahrscheinlich nicht.
Nein, es war nicht der erste Roman aus Indonesien, zumal Indonesien ja 2015 Gastland der Frankfurter Buchmesse war und damals einige, nicht allzu viele, aber einige Romane aus dem Indonesischen übersetzt worden sind. Genau, damals habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und weil ich auch viel holländische Literatur lese, da spielt Indonesien aufgrund der Kolonialgeschichte natürlich auch eine große Rolle. Und ich habe außerdem, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich habe außerdem vor einigen Jahren einen anderen Roman aus Timor gelesen. Der ist von Luis Cardoso, der heißt Chronik einer Überfahrt. Der war 2001 auch im anderen Literaturclub, der Litprom, mit dabei. Und das ist nun für mich so eine Art Gegenstück zu Felix Nesi, denn Luis Cardoso kommt aus Osttimor und er hat auch eine Geschichte der Insel Timor geschrieben. Und ich will das jetzt nicht groß ausführen, man kann das einfach googeln, man kann den Roman im Aufbau Verlag noch zweiter Hand finden. Aber es ist auf jeden Fall einer, der auf Portugiesisch schreibt. Ne? Es ist dann eben das Gegenstück und es ist der erste Roman, den ich damals aus Timor gelesen habe und muss aber auch gleichzeitig sagen, sehr viel auf Deutsch gibt es nicht.
Ja, dann enden wir ja diesen Podcast noch mit einem weiteren Lesetipp, was Timor angeht. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Schön, schön, dass ihr hier wart.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, wo es Podcasts gibt, empfehlt uns weiter und bewertet uns auf Apple Podcasts und Spotify. Und das hilft sehr dabei, dass auch andere Interessierte diesen Podcast entdecken können. Für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und bis zum nächsten Mal.